Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge AI or Die. Und ich war auf LinkedIn unterwegs und dann sah ich die Janine Ellner von Opitz, wie sie postet, ey, Gartner-Konferenz, voll viele Leute, bekannte Gesichter, unbekannte Gesichter, total geile Themen, völlige Begeisterung, zwar ein bisschen anstrengend, aber richtig, richtig viel mitgenommen, habe ich gesagt, Janine. Pass auf, wir treffen uns ja immer mal wieder hier in diesem AI or Die Podcast und tauschen uns über AI Governance aus, wir tauschen uns über Change aus, wir tauschen uns über Migrations aus, wir haben hier tausende von Themen schon gehabt, aber was wir noch nicht hatten, wir haben uns noch nicht über Events, Trends und was ist eigentlich gerade so los im Markt unterhalten. Habe ich gesagt, Mensch, Janine, du warst ja auf der Gartner-Konferenz. Komm mal vorbei und erzähl ein bisschen was, was deine Eindrücke waren, wie du das so gesehen hast, wie du das sortierst. Aber erstmal sage ich, hallo Janine, na, schön, dass du da bist.
Hallo Andrea, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, also ich war auf der Gartner-Konferenz und es war super spannend. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich durfte ja sogar selbst einen Vortrag halten mit Susanne zusammen über das Kongstar-Projekt, unser allseits bekanntes Lieblingsprojekt, wie ja alle wissen, wo wir dann auch erzählt haben darüber, wie der Change bei Kongstar vonstatten gegangen ist. Und wir hatten halt auch noch einen zweiten Slot, wo es um Pyramid on Stackit geht. Da ging es halt darum, souveräne Alternativen zu schaffen. Und es gab natürlich unfassbar viele Themen rund um das große Thema AI. Und da gab es sehr, sehr viel mitzunehmen.
Ja, spannend. Das müssen wir gleich alles mal sortieren. Also, Gartner-Konferenz in London, weltweit kamen die Leute da zusammen. Englische große Konferenz, geile Räumlichkeiten und so weiter. So müsst ihr es euch vorstellen. So, und dann standet ihr beide da auch auf der Bühne. Susanne ist von Kongstar. Mit der hast du schon ganz viel zusammengearbeitet, haben wir immer mal wieder zitiert. Sie hat ja auch eine Veranstaltung mit euch zusammen und Veranstaltungsreihe, die ihr halt immer wieder macht. Total liebe Kundin, mit der ihr echt zusammen viel macht, und dann wart ihr da bei Gartner. Okay, und dann gab es nochmal, ihr könnt gerne nochmal in die Folge mit dem Thomas Anderpreusch reinhören, da haben wir ja auch was zu Stackit erzählt und da habt ihr wahrscheinlich gesagt, Mensch, da erzählen wir auch ein bisschen was auf der Konferenz, und da wart ihr dann. Wie fühlt sich so an? Wie war die Stimmung? Wie viele Leute waren da? Erzähl uns, nehmen wir uns mal ein bisschen mit.
Also insgesamt ist die Stimmung total super gewesen. Die Konferenz ist riesig groß. Ich glaube, es waren so 5000 Leute auf der gesamten Konferenz. Unsere Themen, obwohl sie natürlich auf Englisch gehalten wurden, waren halt für das internationale Publikum vielleicht gar nicht so spannend, aber es waren trotzdem über 100 Leute da. Und cool. Das war wirklich unfassbar spannend, da auf der Bühne zu stehen und diese Erfahrung mal zu sammeln, ne, in einem großen Konferenzraum und über die Erfahrungen halt sprechen zu können. Ja, war wirklich
cool.
Eindrucksvoll.
Über was habt ihr denn gesprochen? Was war denn euer Thema?
Unser Thema war tatsächlich, wie wir Kongstar dazu entwickelt haben, mit Daten zu arbeiten, eine Data-Driven Culture zu etablieren. Also all das, was wir eigentlich hier auch schon öfter besprochen haben, aber dann jetzt nochmal für die breite Masse. Und es ging vor allem auch darum, wie das Tool Pyramid geholfen hat, weil wir waren natürlich mit Pyramid gemeinsam dort und haben dann davon berichtet, wieso das gerade mit Pyramid gut funktioniert hat.
Wie sah es denn so aus? Also das heißt, die ganzen großen Player, sag ich mal, von SAP über Microsoft bis hin zu IBM, waren dann alle da mit Ständen und haben dort dann eingeladen erzählt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das Gartner da schon hart im Lead?
Also Gartner ist tatsächlich schon sehr hart im Lead. Die ganzen Gartner Analysts haben alle ihre Sessions, wo dann wirklich über Trends berichtet wird, wo auch Keynotes gehalten werden. Wir hatten auch eine spannende Keynote zu diesem Netflix-Phänomen No Rules Rules. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das musst du mal ausführen. Was war das denn für eine Keynote?
Das war halt eher so kulturell und Mindset-mäßig. Netflix hat versucht, diese Reglementierungen, die man in vielen Unternehmen hat, abzuschaffen und geht halt sehr stark auf Mitarbeitermotivation und auf Mitarbeiterauswahl und sagt, wenn ich die richtigen Mitarbeiter habe, also die Superstars, dann brauche ich gar nicht so viele Regeln, weil die sich automatisch an Regeln halten und so eine Feedback Feedback-Kultur etabliert, die einfach dazu führt, dass man sich gegenseitig positiv beeinflusst. Und dann brauchst du gar nicht mehr so viele Regeln in deinem Unternehmen. Das war halt auch total spannend. Und es geht halt eher auf Eigenverantwortung etc. Und die Gartner-Kollegen haben dann natürlich sehr viel über die AI-Themen, über Trends im Tool-Umfeld gesprochen, über alles, was in Richtung Governance, Literacy etc. geht und auch darüber, wie man diese Werte einordnen kann. Ne? Wie kann ich denn überhaupt messen, was passiert, wenn ich AI einführe oder was passiert, wenn ich es nicht tue? Und da gab es relativ viele spannende Dinge zu berichten, zu hören.
Was war so dein Favorite? Wo sagst du, Mensch, da habe ich, es geht mir das Herz aufgegangen, da habe ich richtig was gelernt, damit unsere Hörer das auch so ein bisschen wissen und jetzt ein bisschen partizipieren können?
Also ein großes Thema, was wir mitgenommen haben, war, es ging immer wieder darum, dass wir eine Data Foundation brauchen und dass die Data Foundation wirklich A und O ist. Wir hören immer wieder, wir wollen mit unseren Daten sprechen, wir brauchen KI, wir möchten, dass die Tools die Daten automatisiert auswerten und alle vergessen irgendwie, dass die Daten dafür erstmal sauber aufbereitet werden müssen. Ne? Ich sehe so viele Leute, die wirklich da irgendwelche Raw-Daten reinschmeißen, die KI drüber laufen lassen und sagen, guck mal, ich kriege schöne Antworten, ja. Und die sind nicht unbedingt qualitätsgesichert. Und wenn du die Metadaten nicht ordentlich gepflegt hast, dann weiß AI eventuell überhaupt nicht, was es da auswertet. Und du brauchst, ganz wichtig, Kontext. Du musst irgendwie den Kontext geben, du musst die Fachlichkeit mit reingeben, damit AI überhaupt funktionieren kann.
Ja, okay, das ist auch was, was wir auch immer wieder hier sagen in dem Podcast, ne? Nach dem Motto, du musst halt erstmal ein solides Fundament für Daten schaffen, sonst funktioniert es nicht. So, das bedeutet, da haben wir ja mal einmal so einen Vortrag, der uns jetzt gefallen hat, wo wir sagen, ja, das können wir nachvollziehen. Hast du denn auch 2, 3 überraschende Ergebnisse, wo du sagst, hey, ja, das war...
Ja, also der andere Vortrag, der ging tatsächlich darum, AI Readiness wirklich einmal zu messen und diese Transformationsschritte darzustellen. Das fand ich extrem spannend, wie ich von AI Cautious beispielsweise hin zu AI First Unternehmen gehen kann in unterschiedlichen Transitionsschritten und was ich dafür aufbauen kann, was es überhaupt bedeutet, in dem der einen oder der anderen Stage zu sein und wie ich mich dahin weiterentwickeln kann und ob es überhaupt sinnvoll ist, wirklich AI first zu gehen. Ja, weil ganz häufig haben wir gehört von Startups beispielsweise, die sowieso nichts zu verlieren haben, die noch keine Grundlage haben, die das natürlich direkt als allererstes mitdenken können, aber in unserer Realität haben die Unternehmen ja schon Daten, die haben bestehende Strukturen, das muss alles umgebaut werden. Es ist vielleicht auch alles ein bisschen schwerfälliger als bei so einem Startup. Und da dann zu sagen, ich gehe direkt AI first, ist vielleicht nicht der beste Weg, sondern diese Transitionsschritte einfach mitzunehmen, ist da dann tatsächlich ja eine gute Idee. Und ein anderes Thema, was wir hatten, ich höre ganz oft, ich muss Werte schaffen. Ne? Ich muss den Value irgendwie beweisen und ich muss den Value messen können. Und die Unternehmen tun sich sehr schwer damit, Themen, die nicht auf den ersten Blick einen Wert liefern, überhaupt hoch zu priorisieren, dass sie realisiert werden können. Ne? Und da gab es dann ein schönes Tool, um diesen Value trotzdem darzustellen. Und das fand ich halt auch einen spannenden Aspekt.
Wie habe ich das Tool mir denn vorzustellen? Das heißt, das ist wahrscheinlich dann wieder ein KI-Tool, das sich dann selber KI-Initiativen misst? Oder wie ist denn dieses Tool, damit man das machen kann?
Das ist tatsächlich eher so ein organisatorisches Ding. Du überlegst dir an jedem Schritt der Kette, was passiert, wenn ich das jetzt gerade nicht mache. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Flüge nicht automatisiert buche, dann habe ich irgendwie mehr Aufwand in den Buchungen, mache mehr Fehler. Dann habe ich organisatorisch mehr Aufwände. Dann habe ich nachher eine Unzufriedenheit bei den Kunden. Und dann im Umkehrschluss habe ich vielleicht weniger Buchungen von unter Umständen so und so viel Prozent. Und das bedeutet dann, dass ich so und so viel Geld verliere. Ne? Das ist jetzt ein kleines Beispiel, ne? Aber das ist quasi dieses Value Mapping einmal andersrum. Ne? Was passiert, wenn ich etwas tue, sondern was passiert, wenn ich etwas weglasse, wenn ich etwas nicht tue, was ich vielleicht tun würde, nur weil ich andere Cases, die vielleicht gerade fancier sind, zuerst mache.
Also es ist so ein bisschen Szenarien wie so eine Matrix, wo ich mir halt überlege, genau, was hat jetzt den größten Impact oder gleichzeitig, wo habe ich jetzt vielleicht einen Quick-Win, wo ist dann die Dringlichkeit und so weiter. Und dass man dann so ein bisschen einordnen kann, wo macht denn AI überall Sinn? Wie ist es denn bei dir jetzt momentan, wenn du unterwegs bist? Wie groß ist denn der Anteil deiner Arbeit dann an AI-Themen? Also ist es so, wie sich das auch auf der Gartner-Konferenz dann widerspiegelt oder sagst du, ja, Moment, also es ist schon fortschrittlich, aber es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag hier in irgendwelchen AI-Workshops sitze.
Ja, also momentan ist tatsächlich Grundlagenarbeit angesagt. Ne, genau das, was wir halt auch festgestellt haben, die Data Foundation ist das, was jetzt gerade aufgebaut wird, damit man überhaupt mit AI arbeiten kann. Wir haben aber natürlich immer wieder vor allem POC-Status, die dann auch AI-Cases bearbeiten, wo man dann erstmal schaut, was ist möglich und dann später wieder, was brauche ich denn als Data Foundation, um das dann auch ordentlich betreuen zu können. Aber es poppen halt immer wieder irgendwelche POCs hoch, auch mit unterschiedlichsten AI-Tools, um einfach mal auszuprobieren, was geht. Und die Fachseiten fordern das auch ein und es wird immer mehr. Und auch in Richtung AI-Literacy und AI-Governance wird jetzt gerade viel gemacht, weil es extrem wichtig ist, die Mitarbeiter bei dem Thema mitzunehmen, ne? Und die nicht alleine zu lassen mit dieser kompletten Geschichte und vielleicht auch zu vermitteln, hey, pass auf, das ist kein Selbstläufer, sondern man muss schon schauen, was kommt da rein, wie stellt man Fragen, wie geht man mit dem Ganzen um, um das dann auch wirklich anwenden zu können.
Jetzt ist Gartner ja auch in erster Linie dafür bekannt, sag ich mal, weltweit sind diese Magic Quadrants, ich kann es kaum aussprechen, ihr wisst aber alle, was ich meine.
Die magischen Quadranten.
Die magischen Quadranten, die ja irgendwie Tools bewerten, einordnen und du sagst schon, dir auch viel über AI-Readiness gesprochen und so weiter. Was gab es denn so in diese Richtung? Weil als Toolhersteller willst du ja immer ein Freund von Gartner sein. Das muss ja eigentlich dein erklärtes Ziel sein, um irgendwie rechts oben in diesen Quadranten zu landen. War das Thema da jetzt auch mal Richtung Architekturen, auch Hersteller etc.? Also hast du da auch ein bisschen was mitgenommen?
Ja, die Sessions habe ich mir ehrlicherweise gar nicht so stark angeschaut. Die gab es natürlich. Und die Toolhersteller sind auch sehr darauf bedacht, AI-Prozesse mitzudenken, AI zu integrieren. Du siehst es ja jetzt beispielsweise auch am Pyramid. Das wurde ja von ServiceNow aufgekauft. Die haben sehr viel mit AI. Da wird natürlich auch relativ viel in die Tools direkt integriert. Das Thema Talk to Your Data und auch Recommendation Engines ist extrem wichtig für die Toolhersteller. Und da geht es natürlich auch in die oberen Quadranten, gerade bei den namhafteren Tools. Was halt spannend war, waren die Hype-Cycles. Für die ist Gartner ja auch bekannt, nicht interessant. Interessant sind sie auch. Ist auch bekannt. Bei den Hype-Cycles sind die AI-Agents gerade auf dieser höchsten Kurve sozusagen. Ne? Also wir sind noch nicht desillusioniert, sondern wir sind gerade noch vollkommen hoffnungsvoll bei dem Thema AI-Agents.
Ja, das heißt, die Frage stellt sich ja oft, wo befinden wir uns gerade auf dem Hype-Cycle? Ich stelle mir oft die Frage, wenn es heißt, ja, unser Unternehmen hat schon großen AI-Reifegrad, da müsste ich ja immer erst wissen, wo stehe ich denn auf dem Hype-Cycle? Und jetzt bei Gartner haben die sich tatsächlich da jetzt angemaßt, oder es hört sich negativ an, sondern eine Empfehlung oder eine Einschätzung gegeben, ich will es gar nicht so negativ sagen, wo wir uns gerade auf dem Hype-Cycle befinden. Die Leute, die uns gerade auf YouTube sehen etc., der Hype-Cycle verläuft halt immer so, dass es so eine obere Wellekurve gibt, dann kracht sie runter und dann nivelliert sie sich und läuft so weg. So, genau. Wo stehen wir denn jetzt gerade nach Gartner Einschätzung 2026? Das würde mich ja total interessieren.
Ja, wir stehen ganz oben auf der Kurve. Das heißt, das, was da jetzt gerade an AI-Agents tatsächlich passiert, das sind eher so diese First Mover. Ne? Die AI first gehen, die natürlich auch ein hohes Risiko tragen, wenn sie in Richtung AI Agents irgendwas machen. Ne? Das ist natürlich immer klar, wenn wir oben auf der Erwartungskurve sind, ist das Risiko noch sehr hoch, dann fällt die ja runter in dieses Tal der Desillusionierung, ne, wenn man dann merkt, okay, das geht nicht und viele Erwartungen erfüllen sich vielleicht auch einfach nicht. Das sind dann die, die ein bisschen später einsteigen, die gehen dann da in diesem Part der Kurve rein. Und wenn sich das Ganze dann beruhigt hat, ne, wenn man wieder auf dieses Plateau kommt, das sind dann eher so die AI-Cautious-Leute, die so ein bisschen abgewartet haben, bis sich die große Welle etwas abgeflacht hat, bis die anderen vielleicht Fehler gemacht haben, bis man weiß, okay, das kann ich erwarten, das eben nicht. Und da sind wir aber noch nicht, sondern momentan sind wirklich die, diejenigen, die wirklich schnell Dinge ausprobieren möchten, die sind noch am Start, aber wir sind relativ weit oben im Hype-Cycle und ja, es dauert noch eine kleine Weile. Ich glaube, 1 bis 2 Jahre haben sie gesagt, bis sich das dann in dieses Plateau bewegt. Ja, das wird noch ein Weilchen dauern.
Das würde aber ja bedeuten, wir sind in einem ganz schön langen Hype-Cycle. Also erstmal, man kann ja nochmal in Frage stellen, stimmt dieser Hype-Cycle eigentlich auch, ne? Ja, also wir kennen das beide relativ gut. Wenn man so Change-Prozesse nimmt, gibt es auch oft genau diese Kurve mit Storming und so weiter Phasen, die ja auch, sag ich mal, kann man auch mal hinterfragen, ob das wirklich so der Realität entspricht, wie das halt so immer, es ist halt ein Modell, ne? Und ich finde, wenn die sich da hinstellen und sagen, es wird noch 1-2 Jahre dauern, dann müsste ja auch die Glocke, die man da oben immer sieht, ja auch wesentlich breiter normalerweise werden, wenn ich das richtig skalieren würde zu anderen Hype-Cycles. Also angenommen, der Blockchain-Hype-Cycle oder Big Data oder was auch immer nimmt, was ihr wollt, der wäre ja kürzer. Ich finde das schon ziemlich krass, dass wir uns so lange auf dieser oberen Kurve jetzt bewegen in dieser AI-Geschichte. Das spricht eher dafür, das ist gekommen, um zu bleiben.
Ja, wobei es da ja tatsächlich um die AI-Agents ging und da geht es um die autonomen Agents. Ne? Und die sind ja nochmal eine andere Geschichte als die, als dieses Talk to your data oder ähnliches. Ne? Dieses, ich möchte, dass der Agent wirklich autonom Entscheidungen trifft. Und das ist ja auch eine der Visionen auch von den AI-First-Unternehmen. Du hast halt ein Team, du hast aber eigentlich nicht mehr Human in the Loop unbedingt, sondern vielleicht noch Human in the Lead. Das heißt, der Mensch, der schaut noch oben drauf und supervisiert die AI, aber AI ist autonom unterwegs. Und ich glaube, realistisch gesehen sind wir davon noch sehr weit weg. Ja, das ist in manchen Cases ist es mit Sicherheit schon machbar. Ne? Bei Prozessen, die sowieso schon sehr gut automatisierbar sind, bei Firmen oder Unternehmen, die sehr klare Strukturen haben, wo alles sehr gut dokumentiert ist. Aber in den meisten Fällen sind wir von autonomer AI, von autonomen Agents noch sehr, sehr weit weg.
Ja, ich kann, die Frage ist halt immer, was ich möchte. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ersetzen, dann würde ich sagen, sind wir sehr weit weg. Wenn wir einzelne Fälle von solchen Agenten machen lassen wollen, nämlich zum Beispiel, wir beide nehmen hier einen Podcast auf, da gibt es dann Shorts, die gehen bei LinkedIn raus, es gibt Reels, die gehen bei Instagram raus, es gibt hier Vorschläge, was die Shorts sein sollen, es wird untertitelt automatisch, es wird hier die Stimme verbessert, es wird, und du wirst mal leise geschaltet, ich werde laut geschaltet, falls ich jetzt hier irgendein Geräusch mache. Das sind ja alles KI-Anwendungen, die darauf jetzt im Hintergrund laufen, wo ich jetzt nicht Agenten für bauen muss, sondern das kaufe ich ja quasi in diesem Tool. Dann wird es bereitgestellt, dann kriege ich einen Text, dann nimmt er das Transkript, dann lädt er es runter, lädt es bei YouTube, Spotify etc. oder wo ihr es jetzt immer hört, ja auch noch automatisiert hoch und sagt, ich verteile das in verschiedene Dinge. Ich überprüfe da jetzt nur. Da bin ich ja nicht mehr Human in the Loop. Da, okay, man könnte sagen, wir nehmen beide jetzt so einen Podcast auf, fair, da können wir Loop sein, aber wenn wir jetzt nur von der Veröffentlichung gehen, bin ich ja schon der Direktor im Sinne von, ich überprüfe nur noch die einzelnen Schritte, laufen die richtig durch? Hey, der Titel gefällt mir nicht so gut oder ich muss das Thumbnail für YouTube jetzt selber bauen, weil das sieht echt nicht gut aus, das passt nicht. Das gibt uns auch beide das Gespräch nicht wieder. Aber ich glaube, wenn ich da den Maßstab ransetze und sage, dann bin ich natürlich wieder auf dieser, sag ich mal, auf diesem Hype-Cycle, bin ich wieder total positiv, weil ich sage, ey, so ein Podcast waren früher halt 8 Stunden Arbeit bis 16 Stunden. Jetzt ist der Podcast halt mit Agenten gestützt, ohne Mitarbeiter machbar und veröffentlichbar. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gucken, was der Reifegrad ist und was ich erzielen will. Und ich sage, ich will jetzt jeden Mitarbeiter morgen ersetzen, dann ist natürlich klar, dass ich dann irgendwann ins Tal der Tränen komme. Wenn ich natürlich sage, ey, wie unterstützt das meine bisherigen Sachen und wie werden Kapazitäten frei, dann kann ich mit der AI first, ich habe niemanden dafür eingestellt, ich kann es über AI lösen. Wie siehst du das?
Ja, also ich, man muss dazu sagen, dieser Hype-Cycle, der ist ja mit ganz vielen kleinen Bubbles auch belegt. Ne? Das heißt, so kleinere Aufgaben, das, was du zum Beispiel genannt hast, die würde ich auch schon wesentlich ausgereifter sehen. Ne? Und ich glaube, die sind in dem Hype-Cycle da auch drin. Es ging tatsächlich um diese großen Agenten, die in Unternehmen eingesetzt werden, wo wir sehr oft einfach noch gar nicht über den POC-Status herauskommen. Ne? Und wann bringen die Wert? Wenn du sie auch wirklich produktiv setzt. Und die Anzahl der Dinge, die produktiv gesetzt sind, die ist noch relativ gering, wenn man sich diese Dinge anschaut. Na, aber das, was du sagst, dieses Automatisieren von Posts, von Untertiteln, von Verbesserungen, von Beiträgen, das funktioniert schon wunderbar. Und da hätte ich jetzt auch gesagt, da sind wir schon fast auf dieser Plateauebene unterwegs. Ne? Das kann man bedenkenlos, wollte ich sagen, aber auch gedankenlos, kann man das einsetzen und hat dann natürlich eine extreme Zeitersparnis. Ich meine, ich merke das ja auch selber, ne? Auch wenn man Artikel schreibt, ne? Man muss nicht mehr alles selber tippen. Man gibt sich da Vorschläge oder lässt sich da Vorschläge geben und die sind super zu nutzen, gerade für Privatpersonen oder für kleinere Unternehmen bei wirklich AI-getriebenen Use Cases im Unternehmenskontext. Ja, da ist noch einiges an Arbeit zu tun, hätte ich jetzt gesagt.
So. Standen denn auch noch andere Kunden von, oder Kunden, ich bei Gartner weiß gar nicht, ob es Kunden sind, aber standen noch andere Firmen auf der Bühne, wo du jetzt mal so ein bisschen internationaleren Einblick gekriegt hast? Wir werden ja immer so gescholten und sagen, die EU und hier ist alles so schlecht und hier funktioniert ja nichts und alle anderen sind so toll. Wie war es denn? Es ist ja eine internationale Konferenz.
Ja, es sind sehr wenig Anwender tatsächlich da gewesen. Also es gab so ein paar Anbieter, die ihre Cases mitgebracht haben. Aber so richtig viel habe ich da persönlich jetzt nicht draus mitgenommen. Es waren wirklich eher die Researcher, die berichtet haben darüber, was sie herausgefunden haben und was so die nächsten Trends sein werden etc. Na, also was ich natürlich gehört habe, waren Stories von Unternehmen, die dann autonome AI-Agents eingesetzt haben, wo der eine dann beispielsweise die kompletten Daten zerstoßen hat, wo dann alles, weil er autonom losgelaufen ist, ne, und nicht mehr supervisiert wurde, wo dann alles weg war, ne, wo das Unternehmen quasi blanko dastand, ne, diese Horrorszenarien, die gab es auch. Gerade in Keynotes wurden die ganz gerne mal breitgetreten, aber ansonsten, wie gesagt, waren es eher Research-Themen und auch eher High-Level, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Weil die Leute, die sich diese Gartner-Konferenz anhören, das sind halt auch nicht die Entwickler in den meisten Fällen, sondern das sind Entscheider und dementsprechend war dann auch die Flughöhe.
Ja gut, also das ist, glaube ich, bekannt. Die fliegen natürlich mit Absicht nach London, um ein schönes Wochenende da dann noch zu haben.
Ja, war gut.
Ist ja völlig legitim. Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und es hat natürlich diese Wichtigkeitsgeschichte und es ist auch ein bisschen so, dass es Self-Serving Prophecy ist. Und du willst dir vielleicht auch eher, was du immer wieder sagst, Research-Trends, ne, sind halt ganz wichtig. Also genau. Einfach auch so, welche Trends, was kommt auf uns zu, was müssen wir machen, was muss ich auf dem Schirm haben? Und einige Entscheider hören das da ja auch zum ersten Mal, was in unserer Bubble am zufällig klar ist. Also nach dem Motto, du musst deine Daten aufräumen, haben wir schon tausendmal gesagt und haben wir in allen möglichen Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, immer wieder gesagt, Keller aufräumen, ist das schon bestimmt tausendmal gefallen. Ja, das ist aber für so einen Entscheider, dass das halt eine Voraussetzung ist, natürlich total klar. Überhaupt nicht klar. Und das hören die dann nochmal von diesen Analysten. Was waren denn so Trends? Was waren denn so Sachen? Was haben die denn immer wieder strapaziert, wo du gesagt hast, okay, das war so das Thema der Konferenz?
Ja, also es war genau das. Ne? Es war, wir brauchen gute Daten, wir brauchen Metadaten, wir brauchen den Kontext. Das heißt, wir müssen da auch wirklich irgendwie mit Vektordatenbanken oder Ähnlichem nochmal Unternehmenswissen mit reinbringen. Dann gab es, was gab es denn noch für tolle Trends? Eigentlich nicht so richtig viel, ne? Alles AI gestützt. Die Teams, die dann demnächst aus Agenten und echten Menschen bestehen sollen. Aber ansonsten war da überraschend wenig Neues dabei, Andreas. Ich glaube, von meinem Gefühl her sind wir schon sehr gut informiert und sind schon sehr am Zahn der Zeit, so wie ich mir das, so kam es mir zumindest vor. Tatsächlich.
Ja, hier in unserem 360-Qualitäts-Podcast bin ich ja ganz froh, dass wir diese Themen dann hier ja auch immer wieder adressieren, dass wir die auch haben und dass es jetzt nicht so ist, dass du sagst, es ist absolut mindblowing auf der Gartner-Konferenz und ey, Andreas, ich muss dir das alles erzählen, du glaubst es nicht, du kannst es nicht fassen, was da passiert ist. Würde ich mir zwar wünschen, wäre aber auch einigermaßen überraschend gewesen. Vielleicht nochmal kurz zum Fazit, Jan. Was sagst du? Nächstes Jahr wieder hin? Ist das ein, muss sich das jetzt auch jeder in den Kalender schreiben? Oder sagst du auch, Mensch, da kann ich ja auch mal zu einer regionalen Barg-Veranstaltung gehen, anderer Ansatz in Deutschland, deutschsprachig. Ich kann zu TDW in München gehen. Ich kann bei Opitz auch mal zum Stammtisch gehen. Also jetzt ohne diese Werbung zu machen, muss ich unbedingt nach London zur Gartner-Konferenz. Ich kann mal so viel sagen, das soll aber jetzt gar nicht von mir irgendwie sich doof anhören. Ich war noch nie da. So, ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil ich nicht eingeladen bin oder zu viel mit der Barg mache. Ich habe keine Ahnung, es war für mich nie wichtig. Wie siehst du es, würdest du es nächstes Jahr wieder empfehlen? Seid ihr wieder da? Wie habt ihr das so ein bisschen wahrgenommen als Opitz?
Also ich denke mal, wir werden schon wieder da sein. Weil es natürlich spannend ist und weil man auch nochmal ganz andere Kontakte schließen kann. Von der Qualität der Inhalte her würde ich sagen, wir müssen uns mit unseren lokalen oder regionalen Formaten da überhaupt nicht verstecken. Ne, ich fand die Barks gut, ich fand die TDWI gut. Wir haben da ja auch für den Data Changemaker, um jetzt nochmal Werbung zu machen, auch wieder einen Track eingereicht, einen kompletten Tag. Und da waren schon sehr viele Dinge dabei, wo ich sage, da kann man dann einfach auf unseren Konferenzen auch ein bisschen tiefer reinschauen, ne? Und ein bisschen mehr Inhalt bekommen und vielleicht eine ganz andere Flughöhe erleben. Deswegen, also Gartner, ja, war schön. Würde ich natürlich auch wieder machen, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Und unsere Konferenzen sind auf gar keinen Fall zu verachten. Und kann ich nur empfehlen. Und was ich von der Gartner auch noch mitgenommen habe, gerade nach unserem Vortrag, das Thema Data Culture ist noch immer und auch auf den oberen Ebenen extrem wichtig. Das heißt, es kamen im Nachgang halt auch viele zu uns, die gesagt haben, hey, wir haben die gleichen Probleme, wir möchten eine Culture aufbauen, wir möchten die Leute enablen, mit Daten zu arbeiten. Das heißt, diese Probleme sind ja nicht weg. Ne? Die sind immer noch präsent und die werden immer präsenter, gerade wenn man in Richtung AI geht.
Einschätzung von dir. Werden wir demnächst über AI-Culture reden? Ich sag mal so, es gibt ja Podcasts, die haben sich umbenannt von BI or Die in AI or Die. Momentan den Trend, du kannst Datenthemen auch nur motivieren beim Kunden, wenn du irgendeine AI-Komponente mit ins Angebot schreibst. Zum Beispiel, wir müssen jetzt an der Datenqualität arbeiten und die aufräumen, weil wir AI machen wollen. So, das würde halt in so einem Angebot am Ende des Tages stehen. Was würdest du sagen, reden wir demnächst explizit wie bei einer Data Governance und einer AI Governance auch über eine AI Culture? Oder sagst du, eigentlich wird das nachher dasselbe sein, wie wir das jetzt auch benennen, weil ohne Daten nicht. Ich will gar nicht vorgreifen. Was sagst du? Reden wir bald, wir beide hier über AI Culture?
Wäre möglich. Weil ich glaube, dass die gerade diese Teams gemischt mit Agenten nochmal andere Anforderungen an die Mitarbeiter stellen werden und das nochmal ein anderer Aspekt der Kultur ist, als der, den wir jetzt haben. Im Endeffekt wird es aber sehr, sehr viele Parallelen geben. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich irgendwann in AI-Culture umbenennen wird.
Ja, es wird, also klar, es gibt natürlich immer ein bisschen Marketing am Ende des Tages, aber es macht ja auch Sinn, ne? Also im Sinne von, dass wenn ich jetzt mich über eine AI-Culture unterhalte, die auch vielleicht dann eher sehr stark mit einer AI-Governance korreliert, die dann auch sehr stark mit einer Data-Culture und einer Data-Governance, also das, ich glaube, vom Wording her können wir gerne anderen überlassen. Das, was du ja für deine Kunden tust, ich glaube, das ist ja jedem klar. Wir wissen ja, was getan wird. Wir nehmen nämlich Menschen mit auf den Weg. Wir enablen sie. Wir machen sie dazu ready, dass sie dann ja was selber können. Weil wenn du über AI-Readiness redest, musst du ja auch immer gucken, sind denn überhaupt deine Mitarbeiter ready dafür. Und da wollten wir uns in einer anderen Folge nämlich auch mal drüber unterhalten. Wir haben gesagt, wir reden nochmal über Mitarbeiterausbildung in Zeiten von AI, von AI-Literacy zu Data-Literacy. Da haben wir wieder dasselbe. Wie kriegen wir die Leute motiviert etc.? Darauf könnt ihr euch freuen. Aber wie das hier gute alte Tradition ist in diesem Podcast und sehr geschätzt. Janine, du darfst jetzt erzählen, was immer du möchtest. Wie in London das Essen war. Das Wetter, was auch immer dich gerade beschäftigt, wie es dir persönlich so geht. Du kannst hier alles sagen, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ansonsten danke für die ganzen Insights. Danke, dass du uns hier hast teilhaben lassen. Danke für die Spontanität. Wir haben gesagt, ey, das wollen wir wissen, das wollen wir mit der Community teilen. Du sagst, klar, mache ich. So soll es sein. In dem Sinne, ich sage Tschüss und deine letzten Worte.
Genau, also das Wetter in London war überraschend gut, weil das Andreas Vorschlag natürlich gewesen ist. Aber was ich eigentlich machen möchte, ist nochmal Werbung für unseren TDWI Data Changemaker Track. Wir haben im Juni die TDWI-Konferenz in München. Wir haben einen kompletten Track für euch gestaltet, der ist kostenfrei. Da könnt ihr euch demnächst, nach Pfingsten soll es freigeschaltet werden, für diesen Tag kostenfrei anmelden. Und dieser Tag ist interaktiv, der ist für euch, um euch auszutauschen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen dort sehen würde.
Link findet ihr in der Beschreibung. Tschüss.
Tschüss.